Hallo und herzlich willkommen beim Frei und Selbstbestimmt Leben Kongress. Ich spreche heute mit Marco Lachmann-Anke. Er ist der Gründer von Geldhelden und Geld hat ja viel mit einem freien und selbstbestimmten Leben zu tun und darum freue ich mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, lieber Marco.
Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Nathalie. Bin schon sehr gespannt.
Möchtest du dich vielleicht selbst ein bisschen vorstellen, dich als Person und vielleicht auch, was dich dazu bewegt hat, die Geldhelden zu gründen und was das überhaupt ist?
Ja, also der Name sagt ja schon so ein bisschen was aus und ich finde das immer schön, weil das dialektisch ist. Ich weiß nicht, ob du weißt, was Dialektik bedeutet. Das heißt, man bedeutet, man nimmt zwei eigentlich sich gegenseitig ausschließende Elemente zusammen und verbindet die miteinander. Und ja, Geld ist in unserer Gesellschaft halt sehr negativ belegt oder oftmals negativ belegt. Es gibt eine kleine Ausnahme, nämlich so, ich sag mal, 5 bis 10% der Bevölkerung, die das als ganz, ganz positiv sehen, das Geld. Und interessanterweise ist alleine diese Einstellung schon entscheidend dafür, dass es denen auch finanziell wirklich besser geht. Also das ist schon der Kern an dem, wo wir arbeiten müssen. Deswegen fand ich den Namen, wo wir im ersten Briefing waren und überlegt haben, ja, wie kann man das denn nennen, das Ganze? Da wurde dann halt ein bisschen rumgespielt und kennst das ja so mit so Brainstorming und so
Ja.
weiter. Und da war irgendwie, irgendjemand hat dann Geldhelden reingerufen, ich war das gar nicht. Und ich dachte mir so, Geldhelden, Bomb, das ist es. Und habe direkt, also noch während wir das Brainstorming gemacht haben, direkt die URL gesichert. Und dann, also mir war schon klar, wir werden dahin entscheiden. Ja. Und von daher fand ich sehr, sehr sympathisch. Ja, wer bin ich und was mache ich? Also erstmal, ich bin einfach ein Mensch, der zufälligerweise in Deutschland geboren wurde, wobei das nicht ganz richtig ist. Ich bin in der DDR geboren, das heißt in Leipzig aufgewachsen, 15 Jahre lang dort gelebt und dann genau in der Blütezeit, der als Teenager sozusagen, also mit 15 Jahren, wo man dann langsam so Richtung erwachsener, junger Mann wird, gab es dann die Wende, wurde die Mauer geöffnet und ich bin plötzlich blopp in ein ganz neues System reingekommen und das empfand ich oder empfinde ich immer noch als sehr großes Glück, weil ich die beiden Seiten mal kennengelernt habe und tatsächlich die Dinge mit anderen Augen wahrnehme, sagen wir es mal so. Ja, als wie jetzt jemand, der es noch nie erlebt hat, in einer Diktatur zu leben oder in, ich sage mal, einer unfreien Welt. Und was da dazu kommt, ist, das hat sich erst viel später rauskristallisiert, dass tatsächlich Freiheit mein höchster Wert ist. Ja, also ich habe so drei hohe Werte und das kann mal jeder für sich selber machen, mal googeln, was gibt es überhaupt für Werte und dann einfach mal gucken, zu welchen sage ich denn überhaupt ja und so weiter und dann kann man das immer reduzieren und dann kommt man so auf drei Werte, die einem am Herzen liegen, wo man sagt, damit kann ich mich identifizieren, das sind meine Werte und Freiheit ist das halt bei mir, was wirklich die Nummer eins ist und das kann man eigentlich so, also das ist auch dieses Wort, wie man die Entwicklung in meinem Leben beschreiben kann. Ja, also erstmal mit 15 Jahren die Freiheit aus der DDR sozusagen, dann direkt ein Jahr später die Freiheit aus der Familie, also aus meinem Elternhaus. Ich bin dann direkt ausgezogen, habe eine Lehre angefangen. Also ich hatte schon mit 15 eine Lehre, also bin dann mit 16 aber schon ausgezogen und eine eigene Wohnung, habe dann erstmal als Maurer gearbeitet und ja, dann ja, die ein oder andere Schwarzbaustelle gemacht, wo ich gemerkt habe, so ohne Staat Geld verdienen ist viel besser als mit Staat Geld verdienen. Also das war auch schon mal so eine gute Erfahrung. Da verdient man plötzlich viel, viel mehr, also wirklich viel, viel mehr. Und genau, das war eigentlich eine schöne Zeit. Ich war auch bei der Bundeswehr zwischendurch und habe dann 2000 war das meine jetzige Frau und ja, also meine Dame des Herzens sozusagen kennengelernt, 2000 in Portugal, also auch auf Reisen gewesen schon. Und ja, sie lebte in Dortmund zu dem Zeitpunkt und wir haben uns dann entschieden, dass wir nach Dortmund ziehen, einfach auch aus finanziellen Gründen, weil ich habe dort sofort zwei, drei Jobangebote gehabt und das Doppelte verdient, während sie in Leipzig halt keine Jobangebote hatte und halt ja, deswegen gar nicht die Option da war. Und ja, dort habe ich dann relativ schnell, das war jetzt nicht ganz so finanziell getrieben, sondern eher so, das war so die Erkenntnis daraus, dass der ganze Freundeskreis plötzlich weg war. Ja, man zieht in eine fremde Stadt, 500 Kilometer weit weg. Also da ist dann außer mal telefonieren ab und zu nicht mehr so viel mit Freundeskreis. Und bis man sich dann auch wieder einen neuen aufgebaut hat, geht natürlich schneller, wenn man dann eine Beziehung hat und so weiter. Aber habe ich dann schon, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Und habe dann den Meister einfach gemacht. Also habe gesagt, okay, dann bilde ich mich weiter, da verdiene ich dann auch mehr Geld, das ist super. Habe dann den Meister gemacht, habe dann noch den Betriebswirt obendrauf gelegt. Also das ist auch so eine Ausbildung von der Handwerkskammer. So eine Art Studium, sage ich mal. Es geht ein Jahr, wo man so betriebswirtschaftliche Dinge noch lernt. Also 2 Jahre quasi, einmal Meister, einmal Betriebswirt des Handwerks. Und dann habe ich tatsächlich so ein bisschen Spaß daran gefunden oder Freude daran gefunden, weil ich in der Schule immer sehr, sehr schlecht war. Aber nicht deswegen, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich einfach keine Lust drauf hatte. Das lag mir einfach nicht, mir Thema Freiheit, ne, mir sagen zu lassen, wie ich jetzt ein Wort schreiben soll. Wieso? Ich schreibe das so, wie ich es höre. Also warum gibt es denn da Regeln so ungefähr, ne? Und genau, und dann habe ich noch Architektur studiert. Also ich bin in Dortmund zur Universität gegangen, habe gesagt, hey, was muss ich denn machen, damit ich hier studieren kann? Und dann haben die mich einfach genommen und ich habe dann 4 Jahre Architektur studiert, war dann im letzten Jahr, weil eben durch diese Vorgeschichte war ich schon relativ tief in diesen Themen drin, als Maurer, als Stuckateurmeister, als Betriebswirt und so weiter. Ich bin relativ schnell durch das Studium gegangen und hatte dann so ein halbes Jahr noch Zeit, bis ich mein Diplom machen durfte, weil ich durfte es nicht zu früh machen, weil dann wirst du nicht mehr anerkannt an der an der Architektenkammer. Also musste ich so ein halbes Jahr überbrücken. Und da bin ich nach China gegangen. Und das war richtig, richtig geil, weil dort habe ich direkt als Architekt gearbeitet. Also da war es egal, ob ich da irgendeinen Abschluss habe, sondern ich war ja die Langnase, ne? Der Westler, der da, also ich habe die ganzen Präsentationen gemacht und stand dann halt vor dem Bürgermeister und so weiter, habe mit den Superreichen da gegessen und Karaoke gesungen und so weiter, weil da ging es halt eher ums Verkaufen, ne? Also als Westler habe dann mehr verkauft sozusagen, als dass ich dann wirklich Architektur gemacht habe. Natürlich haben wir das entworfen alles, aber geplant haben's da, hat das dann das chinesische Architekturbüro. Genau, und das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Als ich dann zurückgekommen bin, hatte ich schon so im Hinterkopf die erste Geschäftsidee für ein Unternehmen, was ich dann auch relativ schnell nach 3 Monaten nochmal in einem Architekturbüro gewesen, aber dann habe ich es relativ schnell umgesetzt und habe dann wirklich 10 Jahre lang eine Firma aufgebaut in Dortmund damals. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich hatte einen Geschäftspartner, wir hatten 12 Mitarbeiter in den Spitzenzeiten, hatten dann auch ein Partnerunternehmen, weil wir halt so viele Aufträge hatten, wir konnten das gar nicht mehr alleine machen. Und das waren auch Dinge, von denen wir keine Ahnung hatten, so IT-Sachen und so weiter. Und das war auch gut so, denn dadurch, dass wir dann diesen freundschaftlichen Kontakt zu dem anderen Unternehmen, diese Zusammenarbeit aufgebaut hatten, war da jemand, dem wir dann das Unternehmen quasi verkaufen konnten. Und jetzt kommt's, jetzt schließt sich der Kreis, warum Geldhelden, du hast oft eines von zwei Problemen, wenn du über das Thema Geld nachdenkst. Entweder du weißt, du hast kein Geld, du willst wissen, wie man Geld verdient. Das ist das eine Problem. Das hatte ich jetzt schon gelöst. Ja, ich bin ja jetzt über den ganzen Bildungsweg gegangen, habe alles Mögliche gelernt und habe dann ein Unternehmen gegründet und jetzt sogar verkauft. Jetzt habe ich aber das andere Problem gehabt, nämlich wohin mit dem Geld? Und das ist auch ein Problem, weil auf dem Sparbuch willst du es nicht liegen lassen. Da wird es von der Inflation aufgefressen. Also so viel wusste ich schon. Ich habe dann erstmal als Architekt natürlich in Immobilien investiert, aber ich wusste jetzt nicht, ist das eine gute Entscheidung, also finanziell. Ich wusste, es ist bautechnisch eine gute Entscheidung, die Lage ist super und so weiter, aber ich wusste nicht, rechnet sich das Ganze? Und weil ich das nicht wusste und zu dem Zeitpunkt auch nicht wie heute YouTube, 1000 YouTube-Videos gibt, wo man sich da informieren kann oder Bücher und so weiter, und ich bin jetzt auch nicht der große Leser, habe ich dann einfach als Unternehmer gedacht, okay, ich gründe einfach einen Investorenstammtisch in Dortmund. Und guck mal, wer da so kommt und tausche mich mit denen aus. Und vielleicht lerne ich da ja was. Und das war der absolute Knaller. Also ich habe am ersten Tag bereits, beim ersten Treffen, mich mit einem Immobilieninvestor unterhalten, der über 100 Immobilien besitzt. Und mich mit dem unterhalten, was ich jetzt gekauft habe und so weiter. Und der meinte so, ja, alles richtig gemacht, super. Und jetzt so und so kannst du skalieren. Jetzt kannst du die nächste kaufen. Und das war so mindblowing, weil ich habe gerade überlegt, war das überhaupt eine gute Entscheidung? Und der sagt so, hey, jetzt kannst du die nächsten drei kaufen, so ungefähr. So, boah, wie schnell ich also in ganz kurzer Zeit von Menschen mit Erfahrungen plötzlich Dinge gelernt habe, die ich in dem gesamten Bildungssystem, ich bin ja einmal komplett durchgegangen, ich habe alles gesehen, was man in Bildung in Deutschland kriegen kann,
Ja.
nicht erfahren habe. Ja? Und das war so der Auslöser, das haben wir dann so 2 Jahre gemacht. Aber ich dachte, das muss in die Breite der Gesellschaft. Das kann nicht da unter uns 20, 30 Leuten, die wir immer waren, da quasi versteckt in Dortmund da irgendwo bleiben. Das muss raus, das Ganze. Und da hab ich dann halt, also da kam dann die Idee, die Geldhelden zu gründen. Da habe ich dann auch mein Buch geschrieben und so weiter. Und das ist alles mit dem Ziel, und das ist heute auch noch so, dass ich gerne dieses Wissen, diese finanzielle Bildung raustragen will, weil es kann jeder. Es ist wirklich, es ist Mindset, darüber haben wir gerade gesprochen, und es ist also der Mut, es zu machen, und das Wissen darum, wie es geht. Mehr brauchst du nicht, ja? Und das ist nicht kompliziert. Und ich finde es so schade, dass so viele Menschen ihr Leben nicht wirklich so leben, wie sie es leben würden, wenn sie das Geld hätten. Und nur weil sie nicht wissen, wie sie an das Geld kommen, damit sie das Leben leben können, was sie leben wollen, leben sie ein Leben, was sie gar nicht leben wollen. Das heißt also, sie sind todunglücklich. Und das ist so, so oft in der Gesellschaft zu sehen, in allen Gesellschaften. Ja, das ist jetzt gar nicht typisch Deutschland. Ja, das ist sozusagen das, was mir am Herzen liegt, wo ich helfen will.
Und was, also wie kann man Geldhelden jetzt genau beschreiben? Also das ist ja eine Plattform, aber kannst du das vielleicht noch so ein bisschen erklären?
Ja.
Ja.
Ja, sehr gerne. Also Geldhelden ist eine Community, so sehe ich das auch. Wir haben eine Community aufgebaut. Wir sind jetzt 40.000, ja, Mitglieder, kann man sagen, also E-Mail-Adressen, die wir regelmäßig bespielen. Wir haben eine eigene App, also eine eigene Community-App. Das ist wie so eine Art Facebook für finanzielle Bildung halt, wo jetzt knapp 10.000 Menschen drin sind. Und wir haben eine Akademie. Das sind jetzt über 100 Online-Kurse drin zu allen möglichen Themen. Das fängt an mit Frugalismus, also wie kann ich auf kleinster Flamme als Minimalist leben, und endet da, wie kann ich eben groß investieren in Immobilien und so weiter. Also dazwischen ist alles. Also da, wie kann ich Geld verdienen mit Fotos und so weiter. Ganz, ganz viele Kurse einfach. Und dann haben wir noch als Highlight sozusagen den Money Hero Club. Das ist im Grunde eins zu eins das, was ich gerade gesagt habe, was wir damals in Dortmund gegründet haben. Da sind Investoren drin, die einfach ihre aktuellen Investments teilen. Ja, die
Okay.
einfach sagen, hey, gestern zum Beispiel habe ich jetzt mal was geteilt, habe ich in 4 verschiedene Kryptowährungen investiert, in sogenannte Meme-Coins, also so eigentlich Schrottwährungen, aber einfach so ein bisschen spekulativ, habe gesagt, hey, ich gehe da rein. Und wenn da jemand sagt, ich spüre das auch, ich gehe da auch mit rein, dann ist das halt seine Verantwortung, kann er gerne machen. Das sind so die drei Dinge. Also wirklich finanzielles Wissen, finanzielle Gemeinschaft, also Community, und dann finanzielle Erfahrung sozusagen. Also quasi die Erfahrung auszutauschen, was machst du gerade, was mache ich gerade, und lass uns das gemeinsam machen. Ja.
Also, so wie du das jetzt erzählt hast, klang das so, als ob es für dich ein relativ ja, ein entspannter Weg war oder ein relativ straighter Weg, sage ich mal. Aber hattest du vielleicht auch irgendwelche Blockaden oder Hindernisse auf dem Weg dahin?
Auf dem Weg zu was? Also auf dem Weg zum Geldhelden-Universum.
Ja. Ja.
Ich sag mal so, ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch. Ja, das liegt übrigens in unserer Natur. Also der Mensch generell kann sich an die negativen Dinge nicht so stark daran erinnern wie an die positiven Dinge, weil wir sonst alle depressiv werden würden. Ja, also das hat was mit Natur zu tun, damit mit Selbstschutz sozusagen. Bei mir ist das besonders stark ausgeprägt. Wir hatten natürlich sehr, sehr viele Fehlschläge. Ja, das fängt damit an, dass wir Dienstleister beauftragt haben, die uns irgendwelche Webseiten aufsetzen sollen, die dann 6.000 Euro zum Beispiel, ganz am Anfang, der allererste hat 6.000 Euro verlangt, wir haben bezahlt, dann hat er nichts gemacht. Also solche Geschichten, das ist eigentlich am laufenden Bande. Wir haben mit Menschen zusammengearbeitet, die einfach nicht passen. Dann haben wir wieder mit Menschen zusammengearbeitet, die passen. Dann haben wir Projekte gemacht, die im Minus waren, also wo wir Geld verloren haben. Dann haben wir Projekte gemacht, wo wir ziemlich viel Geld verdient haben. Also das ist immer ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Das ist eigentlich der klassische Unternehmertum. Ich sehe es eher so: jeder einzelne Fehlschlag, den wir hatten auf dem Weg, dass es jetzt halt so gut läuft, und wir sind noch lange nicht fertig, also es geht noch weiter. Wir skalieren jetzt auf einer anderen Ebene. Jeder Fehlschlag ist eine Stufe der Leiter zum Erfolg. Du kannst nicht erfolgreich sein aus dem Nichts. Das ist nicht möglich. Du musst Fehler machen. Du musst gucken, wie es nicht funktioniert, damit du weißt, wie es funktionieren kann. Ja, und deswegen sehe ich das eigentlich alles positiv. Jeder Fehlschlag, den wir hatten, war wieder ein Schritt weiter. Alles klar, okay, Haken dran, so nicht. Jetzt wissen wir aber viel, viel besser, wie es vielleicht funktionieren kann.
Und was glaubst du denn, oder was ist deine Einschätzung dazu, warum es so wenig ja, Bildung zum Thema Geld gibt?
Zwei Gründe auch wieder. Erstens ist nicht gewollt. Das ganze Schulsystem wurde ja damals in der preußischen Zeit deswegen entwickelt, weil das Militär tatsächlich die Anforderung hatte, wir brauchen mehr Soldaten. Das heißt also bitte, deswegen ist das ja auch alles stillsitzen, stillgestanden in einem Raum und alle müssen das Gleiche machen und richtig und falsch und ja nicht abgucken. Also nicht zusammenarbeiten, nein, Befehle befolgen, ja. Ist nicht böse gemeint, aber so ist unser System halt. Das ist das eine, das heißt, eigentlich ist das Ziel der Schule, nützliche Roboter zu produzieren, ich nenne es jetzt mal so ganz gemein, die in der Industrie oder in der Armee oder in der Behörde und so weiter die Dinge tun, die sie tun sollen, uns am liebsten nicht hinterfragen. Also um Himmels Willen nicht freie Entscheidungen treffen oder irgendwas hinterfragen oder darüber nachdenken. Nee, mach einfach dein Ding, ja. Das ist so das Ziel der Schule. Das heißt, auf der Seite ist es nicht gewollt. Auf der anderen Seite ist es wirklich eine Herausforderung, Menschen zu finden, die finanzielle Bildung weitergeben können. Ja, es gibt viele, die es weitergeben, die es aber eigentlich gar nicht können. Denn Menschen, die selbst nicht finanziell erfolgreich sind, die sollte man, also man sollte generell, egal was ich lernen will, wenn ich jetzt schwimmen lernen will, dann sollte ich zu jemandem gehen, der schwimmen kann. Ja, wenn ich reiten lernen will, dann gehe ich zu jemandem, der reiten kann. Will ich was über Finanzen lernen, dann will ich jemanden, der eigentlich finanziell schon erfolgreich ist. So, jetzt kommt aber das Problem. Jemand, der finanziell erfolgreich ist, hat jetzt nicht das Urinteresse daran. Also er ist ja finanziell erfolgreich. Warum sollte der denn jetzt anfangen, als Lehrer irgendwo anderen Menschen das weiterzugeben? Natürlich macht er das in seinem Umfeld von ganz alleine, ganz intuitiv, das gehört dazu. Aber eigentlich ist es ja so, dass diejenigen, die am wenigsten finanzielle Bildung haben, also ich sag mal, die quasi am wenigsten auf dem Konto haben, dass diejenigen eigentlich zu denen müssten, die am reichsten sind, also Millionäre, Milliardäre und so weiter. Also dort müsste eigentlich das Ganze stattfinden. Das ist so ähnlich wie in der Familie, wo ja meistens Oma und Opa, wenn die Familie noch intakt ist, sich um den Enkel kümmern und sehr oft um den Enkel kümmern, damit die Erfahrung des Alters auf die Jugend übergehen kann. Ja, also genau die entgegengesetzten Pole müssen eigentlich zusammenkommen, damit das vernünftig weitergeben kann, damit die Erfahrungen weitergegeben werden können und das Kind oder wir halt nicht immer wieder dieselben Fehler machen müssen. Ja, und das ist halt einfach, also eine rein praktische Sache, ja, weil so ein Multimillionär, der hat natürlich andere Dinge zu tun, als sich da jetzt hinzusetzen und in so einem Kurs finanzielle Bildung weiterzugeben. Wir sind ja ständig dran, neue Experten zu finden, die das mit uns gemeinsam machen und merken auch immer wieder, ist gerade jemand auf der Insel, also ich wohne übrigens in Thailand, auf einer Insel, und wir treffen uns heute Abend auch wieder mit ihnen. Das ist ein sehr sympathischer Mensch, mit dem ich früher auch schon damals in Dortmund finanzielle Bildung gemacht habe. Der stand nachher auch auf der Bühne, hat bei verschiedenen Kongressen auch sein Wissen weitergegeben, bis er dann irgendwann mal entschieden hat, es nicht mehr tun zu wollen. Das ist meistens so an dem Punkt, wo du dann so ab 5 Millionen aufwärts hast, wo du sagst, jetzt ist mir das eigentlich zu gefährlich. Und ich meine, guck dir mal die Medien an, wie oft die Menschen, die einfach positiv sind, die was weitergeben wollen, zerrissen werden, denen das Wort im Mund umgedreht wird, wo du halt dir gar nicht mehr getraust, irgendwas zu sagen. Die schneiden das so zusammen, dass du was ganz anderes gesagt hast plötzlich. Und dann gibt es den Shitstorm und so weiter. Und das hat er in seinem engsten Umfeld erlebt und hat gesagt, okay, stopp, jetzt ab dem Zeitpunkt mache ich das nicht mehr. Hat dann also aktiv versucht, also seine Spuren im Netz zu löschen, was ja meistens nicht so 100% gelingt. Und lebt jetzt halt einfach sein Leben. Und das ist halt so ein bisschen das, also das zeigt eigentlich wieder, wie wenig das gewollt ist, ja, dass finanzielle Bildung in die Breite kommt, wirklich. Also sobald jemand wirklich erfolgreich in die Breite kommt, wird er zerstört. Ja, ist ganz oft so. Ja.
Und bei den Kursen, die ihr da so habt, oder vielleicht auch so von deiner persönlichen Erfahrung her, also Geld hat ja auch sehr viel mit Mindset zu tun oder mit, ja, mit den Glaubenssätzen, die ich so in mir trage, die ich vielleicht auch übernommen habe von anderen. Ist das auch so eine Ebene, auf der ihr arbeitet?
Ja, selbstverständlich. Also das ist eigentlich die Hauptebene, auf der wir arbeiten. Aber es ist immer so, jetzt kommen wir ins Unternehmertum. Wenn du ein Produkt verkaufen willst, ja, in dem Fall jetzt finanzielle Bildung, ein Kurs über irgendwas, dann verkaufe niemals die eigentliche Lösung des eigentlichen Problems, sondern verkaufe immer die Lösung des wahrgenommenen Problems. Ja? Zum Beispiel nimmt jetzt, ich sage jetzt mal einfach hier einen Sozialhilfeempfänger, der nimmt wahr, ich habe kein Geld. Dass das eigentlich daran liegt, dass er mit seinem Mindset was machen müsste, spielt keine Rolle. Aber er sagt, ich habe kein Geld. Also verkaufst du im Kurs, wie du als Sozialhilfeempfänger nebenbei 200 Euro verdienen kannst oder 500 Euro verdienen kannst. Dann sagt er, oh, das will ich haben, 500 Euro will ich haben. So, dann machst du mit dem den Kurs, also machst du die Umsetzung mit ihm. Und während du die Umsetzung machst und ihm zeigst, wie das geht und er das auch macht, verändert sich sein Mindset. Er merkt plötzlich, einfaches Beispiel, er muss halt Miete zahlen oder irgendwas so. Und jetzt kriegt er beigebracht, hey Mensch, du lebst in einer Wohnung mit zwei Zimmern oder mit drei Zimmern, vermiete doch ein Zimmer über Airbnb. Dafür ist das doch da. Und plötzlich merkt er, meine 500 Euro, die ich Miete zahle, sind jetzt vielleicht nur noch die Hälfte oder ich mache plötzlich Gewinn mit der Vermietung eines Raums. Ach, warte mal, kann man das nicht auch größer machen? Merkst du, jetzt fängst du an, das Mindset zu verändern. Das heißt, über dieses Umsetzen, über die Themen, die wir machen, über das Tun, verändert sich dann auch das Mindset. Ja.
Und wie nimmst du denn so momentan die Zeitqualität wahr in Bezug auf Geld? Also ich meine, dass sich da gerade sehr, sehr viele Dinge verändern, ist, glaube ich, jedem klar. Wie ist denn da deine Einschätzung dazu? Und vielleicht auch so mit Hinblick auf, weiß ich nicht, das, was kommt?
Das, was kommt, wissen wir alle nicht. Keiner kann ja in die Zukunft blicken. Aber das, was ist, darüber können wir reden. Und da ist auf der einen Seite, dass diejenigen, die jetzt an der Macht sind, weltweit, gerne an der Macht bleiben wollen und das natürlich versuchen mit digitalen Währungen, die ja ein Traum sind von Menschen, die an der Macht sein wollen. Ich glaube, man sieht das aktuell in Deutschland, versuchen sie gerade oder werden sie bald so Zahlkarten für die Sozialhilfeempfänger einzuführen. Und das heißt, dass du gar kein Bargeld mehr bekommst, sondern du bekommst es digital auf so eine Karte überwiesen. Und das ist dann zweckgebunden. Das heißt, du darfst dann nur noch im Supermarkt Geld ausgeben, weil deine Miete wurde ja schon bezahlt und so weiter. Und natürlich jetzt viele freuen sich vordergründlich darüber, weil sie das immer halt vielleicht nicht gut gefunden haben, dass diese Menschen, da sind ja auch viele Immigranten dabei, dass die halt das Geld genommen haben und an ihre Familie zurückgeschickt haben, weil 50 Euro im Kongo irgendwo extrem viel Geld ist, während in Deutschland ist es nichts, ja. Also das kann man ja auch nachvollziehen. Das Problem dabei ist, das ist quasi eine Studie, wie das angenommen wird. Also wenn das auf dieser Ebene angenommen wird, wird es einfach auf die nächste Ebene übertragen. Also jetzt von den Sozialhilfeempfängern auf die Arbeitslosen. Und dann wird es übertragen auf die Arbeitnehmer, die sich nicht wehren können, zum Beispiel Beamte. Und dann wird es übernommen und plötzlich ist in der ganzen Gesellschaft da, auf die Rentner oder so. Ja, und das ist so eine schleichende Einführung der, ich sag mal, digitalen gesteuerten Währungen. Also die wirklich, also was ist überhaupt das Problem dabei? Eigentlich ist es ja gut, wir nutzen ja eh schon digitale Währungen und es ist ja auch sehr umweltfreundlich im Gegensatz zu diesen Papierdrucken und so weiter. Aber es ist halt im Sinn, also es ist ja eine Software, also es ist programmierbar und du kannst halt wirklich sagen, erstens, für was gibst du das aus, in welchem Zeitraum gibst du es aus und du kannst es sperren jederzeit. Du kannst jederzeit sagen, ja, jetzt gibst du gar nichts mehr aus, weil du hast dich da irgendwo falsch verhalten. Und das ist halt schon sehr, also solange ich sag mal, da eine Regierung theoretisch wäre, die nur das Beste will und dafür sorgt über diese Steuerung, dass halt, keine Ahnung, weniger Umweltschäden sind und so weiter, ist das ja alles super. Aber es ist immer so, da wo Macht ist, wird auch Macht missbraucht. Und in dem Augenblick haben wir echt ein Problem. Und da ist auf der anderen Seite eine Gegenbewegung. Also alles, was mit Bitcoin zu tun hat. Ich weiß nicht, wie tief du dich damit mal beschäftigt hast. Also das ist quasi das Gegenteil davon. Ja, das ist nicht zentral, sondern das ist dezentral. Das heißt also, das ist weltweit verteiltes Netzwerk, wo, wenn du Geld überweist, zum Beispiel ich zahle jetzt Geld an dich, wird auf ganz, ganz vielen Endpunkten, sogenannten Nodes, auch diese Überweisung eingetragen, sodass du halt den Beweis hast auf hunderttausende Notes, dass ich dir wirklich dieses Geld gesendet habe und du nicht kommen kannst und sagst, nee, es kam mir nicht an. Und das ist das Gegenteil davon insofern, weil es erstens begrenzt ist. Das heißt also, diese CBDCs, die sind genau wie unsere aktuelle Euro- und Dollarnoten, die können halt unendlich viele dazu gedruckt werden, also Inflation ohne Ende gemacht werden. Auch ein Traum von allen Regierungen. Die müssen kein eigenes Geld mehr irgendwo rausholen. Die schießen es einfach raus. Was natürlich dazu führt, dass dieses Geld halt extrem an Wert verliert. Bei Bitcoin ist es genau umgekehrt. Es gibt eine ganz festgelegte Grenze an Geld. Also 21 Millionen ungefähr, so werden das sein. Bitcoins wird es am Ende geben. Ich glaube, so 19,5 Millionen sind schon ausgegeben. Das heißt, so viel entsteht da nicht mehr neu. Und ja, das ist etwas, wenn du etwas Begrenztes hast. Ja, wir kennen das alle auf dem Markt, das Bauernmarkt am Wochenende in der Stadt. Und da ist halt der Erdbeerstand oder so. Und es ist der beliebteste Stand überhaupt. Und jetzt gibt es halt nur noch fünf solche Erdbeerkisten. Ja, und jetzt fangen wir alle an. Ah, ich würde dir ein bisschen mehr zahlen, damit ich diese Erdbeerkiste kriege. Also, das heißt, wenn du ein knappes Gut hast, dann tendenziell steigt der Preis. Ja. Und je mehr das wollen, und da sind wir jetzt gerade an so einem schönen Punkt, nämlich dass die institutionellen Anleger, also sprich erstens große Unternehmen, sowas wie BlackRock und so weiter, haben jetzt einen sogenannten ETF rausgebracht, also haben etwas rausgebracht, wo sie den Institutionen, also sprich Versicherungen oder Staaten oder Banken und so weiter, die ja gar nicht in Bitcoin investieren durften bisher, eine Möglichkeit geben, hey, ich gebe dir hier ein Papier, du gibst mir Geld und ich kaufe dann für dich den Bitcoin. Also das ist ein bisschen Betrug sozusagen, weil du nicht mehr selber den Bitcoin kaufen kannst, aber, und das merken wir jetzt auch gerade, es fließt enorm viel Geld gerade in diese Kryptowährung. Also es läuft immer über Bitcoin. Bitcoin ist immer das Erste, wo das Fiat-Geld ankommt und dann geht es direkt in die anderen Währungen rein, also spekulativ. Und das sehen wir gerade. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber normalerweise sind wir jetzt gerade an einem Zeitpunkt, wo wir normalerweise noch nicht wieder auf so einem Hoch sein dürften, wo wir aber jetzt schon sind. Also wenn wir so die letzten vier Zyklen ansehen bei Bitcoin, ja, dann war das nicht so schnell, es ist nie so schnell so rasant gegangen, wie es zurzeit geht. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, werden wir sehen in der Zukunft. Aber durch diese Akzeptanz, sage ich jetzt mal, der institutionellen Anleger, also sprich von Staaten, von Regierungen, von Versicherungen, von Banken und so weiter. Das ist wie so ein Ritterschlag. Das heißt, die haben gemerkt, die können es nicht mehr wegschließen, wegsperren. Also die kriegen es nicht zerstört. Also versuchen sie jetzt so viel wie möglich davon zu bekommen. Und da können alle jetzt mal, die jetzt zuhören und vielleicht doch schon mal ein Bitcoin gekauft haben vor ein paar Jahren, können sich auf die Schulter klopfen. Wir haben da wirklich etwas geschaffen. Was, also wir haben es nicht erschaffen, aber wir haben es zumindest unterstützt, was so sich so reingeschlichen hat und was der Menschheit rein finanziell, also rein von der Art und Weise, wie man mit Geld umgeht, wirklich aufs nächste Level hilft. Also wirklich aufs absolut nächste Level. Und wir werden sehen, was sich durchsetzt. Meiner Meinung nach ist, beides werden wir sehen. Ja, wir werden die CBDCs sehen. Auf der anderen Seite werden wir den Bitcoin sehen. Die CBDCs, also die Regierung und so weiter, werden versuchen, das abzuschneiden, dass die ja nicht, wenn die jetzt Geld ausgeben, dass es ja nicht in den Bitcoin reinfließt. Weil sobald das passiert, sieht man ja den wahren Wert. Also dann fällt das die CBDC auf null. Während auf der anderen Seite bei Bitcoin natürlich versucht wird, das Ganze zu zerstören. Ja, also da muss man auch aufpassen. Es gibt da ein paar Angriffspunkte, wo man einfach die Augen aufhalten muss, ob die das schaffen, ob das möglich ist, werden wir sehen. Das wird die Zeit zeigen. Keiner kann in die Zukunft blicken. Also ich sehe das eigentlich sehr, sehr positiv, weil dieses Eingeständnis da ist, wir kommen nicht an Bitcoin vorbei. Das finde ich extrem positiv. Aber auch wieder mit einem weinenden Auge, weil dadurch, dass jetzt die Aufmerksamkeit drauf ist und einfach eine riesige Macht dahinter steckt, die jetzt sehen, wenn sich das durchsetzt, dann sind wir machtlos. Also versuchen wir alles jetzt, damit wir das zerstören. Ich bin mal gespannt, wie kreativ Sie sind und ob Sie es hinbekommen. Sagen wir es mal so.
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall klar, dass jeder einfach anfangen sollte, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen.
Ja.
Das gilt. Ich glaube,
Definitiv.
ja, das ist
Und
wirklich.
Nummer eins, das ist oft so ein Fehlgedanke. Bitcoin ist jetzt, glaube ich, 62.000 Dollar wert oder sowas heute, Stand heute. Du musst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Du musst jetzt keine 62.000 Dollar investieren. Du kannst auch einfach mal 20 Dollar investieren. Dann kaufst du halt 0,0001 Bitcoin oder sowas, ja. Und ich glaube, der kleinste, also du kannst bis zu 8 Stellen nach dem Komma kann man den Bitcoin teilen. Und der kleinste, die kleinste Stelle heißt, hat sogar einen Namen, die heißt Satoshi. Also ein Satoshi. Und ich finde es interessant, ich habe so ein Wallet bei mir auf dem Handy, wo ich, also ich habe viele verschiedene Wallets natürlich, also diversifizieren, kann ich immer nur wieder empfehlen. Also setzt nicht immer alles auf eine Karte. Und die, das nennt sich Satoshi Wallet oder so ähnlich, oder Wallet of Satoshi. Und der zeigt einfach mal hardcore alles in Satoshis an. Das heißt, du siehst dort nicht 0,5 Bitcoin, sondern du siehst dort 50 Millionen Satoshi. Und das ist so, wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ne, also wie sich das entwickelt, vielleicht in den nächsten 10, in den nächsten 20 Jahren, wird irgendwann mal ein Satoshi 1 Euro sein. Und dann stimmt das. Das ist eine wahrwerdende Prophezeiung sozusagen, wenn du einfach die Geduld hast. Und dafür ist das sehr, sehr hilfreich, dass man sich jetzt schon mal so anguckt, wie es denn in 10 Jahren mal aussehen könnte. Ne?
Ja, das macht ja auch ganz viel, wenn man diese Zahlen mal
Ja.
stehen sieht. Ja.
Total, total. Da kann ich auch so einen Trick, was gut fürs Mindset ist, was ich jedem empfehlen kann, ganz einfach, solange es noch Bargeld gibt, nehmt euch einfach den größten Schein, den ihr bekommt, also einen 500-Euro-Schein. Ich weiß nicht, ob es noch Tausender gibt. Die gab es früher mal als Mark. Ich glaube, die gab es nicht als Euro. Also nehmt euch diesen 500-Euro-Schein und tut ihn euch ins Portemonnaie. Gewöhnt euch dran, mit viel Geld, also wenn das für euch viel Geld ist, mit viel Geld unterwegs zu sein. Und das geht mit den Wallets übrigens sehr, sehr gut, weil die hat man ja hier einfach auf dem Handy. Und das ist schön. Natürlich bitte ein bisschen diversifizieren, also verschiedene Wallets nutzen und so weiter, weil es geht immer mal jemand pleite oder so. Aber da einfach mal so 30, 50.000 Euro auf so einem Wallet im Handy, so schnipp, schnipp, du hast da 50.000 Euro liegen, ja. Und du hast das, nicht die Bank, sondern du kontrollierst dieses Geld. Und das ist interessant, weil das sehr, sehr viel mit dir macht. Du gehst viel entspannter nachher mit großen Summen um, ja.
Was ist denn für dich ein freies und selbstbestimmtes Leben? Also ich vermute, du lebst ein freies und selbstbestimmtes Leben, aber was beinhaltet es denn für dich?
Da gibt es so einen coolen Spruch, den finde ich sehr, sehr gut. Und zwar, Freiheit ist nicht tun zu können, was man will, sondern Freiheit ist nicht tun zu müssen, was die anderen wollen. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert, diesen Spruch, weil genau das ist exakt das, was es ist. Gehen wir mal zurück in die Corona-Zeit. Was mussten wir alles tun, was irgendjemand sich irgendwo ausgedacht hat, wo wir jetzt im Nachhinein merken, hey, das war alles schlecht für uns. So eine Maske zu tragen ist voll gesundheitsschädlich. Aber nee, in dem Augenblick hat Logik nicht mehr gegolten, sondern du musstest das tun. Oder keine Ahnung, also es geht ja mit einfachen Sachen los, ja, dass du halt in der Schule stillsitzen musst oder also gehen wir mal zur Schule, ne? Du sitzt auf einem quadratischen Stuhl in einem quadratischen Raum, auf einem rechteckigen Tisch und hast ein rechteckiges Blatt, wo du dann ein Kastanienblatt drauf zeichnen sollst oder so. Anstatt die Kinder mal alle an der Hand zu nehmen und in den Wald zu gehen, ja, was halt viel sinnvoller ist zum Lernen, ja, weil die Erfahrung ist dann auch physisch, man riecht auch was, man sieht was, man fasst was an. Das geht ganz anders in uns über, als einfach auf einem Blatt Papier irgendwas zu schreiben oder zu malen. Und oder ich merke, also andersrum. Ich merke, wenn ich in solche Zwänge reinkomme, dass ich das nicht mag und dass ich da raus will. Und ich versuche, diese Zwänge immer von mir wegzustoßen, indem ich mich aber positiv auf das konzentriere, was mich noch freier macht. Da nehm ich auch mal gerne ein Beispiel. Ich bin ja Unternehmer und ich habe zum Beispiel über 20 verschiedene Einkommensquellen. Ja, also ich habe 20 verschiedene Dinge, mit denen ich immer Geld verdiene. Und das geht normalerweise nicht. Man kann sich ja nicht verzwanzigfachen. Es sei denn, man macht das nach und nach und nach. Das heißt also, man macht immer ein neues Projekt und nimmt seine ganze Energie in dieses Projekt. Und wenn ich jetzt ein neues Projekt anfange, dann ist schon der erste Gedanke, wie kriege ich das so hin, dieses Projekt, dass ich es entweder automatisieren kann oder zumindest mal standardisieren kann, damit ich es jemandem geben kann. Also sprich, ein Video davon drehen, wo ich das alles mal zeige, wie das funktioniert und dann bei Fiverr jemanden geben, der das dann einfach macht. Ja, solange bis ich es automatisieren kann. Das heißt, das ist für mich eigentlich Freiheit, Dinge zu bewegen, ohne selbst gefangen zu sein darin. Ja, Also quasi die Trennung zwischen Arbeit, Zeit und Geld. Ja, Zeit und Geld ist für mich so ein bisschen dasselbe, ne? Also wenn du wenn du viel Geld hast, ja, dann hast du auch viel Zeit. Wenn du wenig Geld hast, dann hast du keine Zeit, weil du musst das Geld verdienen. Und deswegen ist das im Grunde dasselbe. Aber das Ganze von der Arbeit zu trennen, das ist das Spannende. Ja? Ich sage immer, die Gewerkschaften, die hatten damals, ich glaube, das ist Absicht gewesen, aber die haben einen riesigen Konstruktionsfehler gehabt, gemacht in ihrer Arbeit. Alle denken ja, Gewerkschaften sind super, die kämpfen für die Arbeiter, weil die kämpfen immer für die Arbeit, also die kämpfen immer für die Arbeitsplätze, anstatt sie fürs Einkommen kämpfen. Ja, würden die fürs Einkommen kämpfen, hätten wir jetzt schon viel, viel mehr Automatisierung in den Fabriken, weil die sind ja immer dagegen, weil die kämpfen ja für die Arbeit. Die wollen ja, dass du in der Arbeit gefangen bleibst. Anstatt sie dafür kämpfen, hey, wenn du schon Maschinen einsetzt, dann bitte den Ertrag teilweise auch an die Arbeiter, die da eigentlich gearbeitet hätten, ausschütten. Das wäre doch viel cleverer gewesen. Also die Automatisierung nutzen, damit es allen besser geht, damit mehr Wohlstand in die Gesellschaft kommt. Stattdessen machen sie das Gegenteil und versuchen alle in dieser Knechtschaft der Arbeit zu halten. Ja, also ist natürlich jetzt, da denkt niemand drüber nach normalerweise, aber das ist halt, ja, es ist halt, wie es ist, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, es wäre so einfach. Genau. Und ja, generell, wie stelle ich mir ein freies Leben vor? Es gibt immer so einen Kerngedanken, den ich jedem mal empfehle. Und zwar ist das, sich mal zu überlegen, mal in Ruhe hinzusetzen, mal am Wochenende, mal wirklich ein ganzes Wochenende Zeit nehmen, 2 Tage. Und sich mal in Ruhe hinzusetzen und entweder mit der Partnerin, mit dem Partner oder alleine mal wirklich überlegen, wie würde denn mein perfektes Leben aussehen? Also wie, keine Ahnung, wo bin ich denn eigentlich, wenn nichts im Wege steht? Ich bin ultrareich. Also wie würde ich meinen Tag verbringen? Wo wäre ich? Wer ist mit mir zusammen? Habe ich Haustiere oder nicht? Oder was mache ich, wenn ich früh aufwache? Wo gehe ich zuerst hin? Oder mit wem treffe ich mich? Gehe ich überhaupt arbeiten? Also ich denke, da gibt es sehr, sehr viele, die sagen, ja, ich gehe arbeiten, weil ich liebe total alte Oldtimer aufzubauen oder keine Ahnung was, jeder hat so seine Hobbys und würde dann das machen, ja. Und das fände ich toll, wenn wir in der Gesellschaft, wenn alle das tun würden, was sie gern tun, dann würde trotzdem alles getan werden, aber alle würden es mit Leidenschaft tun, ja. Deswegen ist das, glaube ich, das Allerwichtigste, erstmal herauszufinden, was will ich denn im Leben? Und dann kann man den Taschenrechner nehmen, beziehungsweise eine Excel-Tabelle heutzutage, und mal ausrechnen, was würde das denn kosten. Und da ist hier das Beispiel Kopangan, das ist genauso entstanden. Also ich habe 2013 ein Unternehmercoaching gemacht und dort war eine dieser Aufgaben, die erste Aufgabe eben, die gute Fee hieß das. Also du triffst eine gute Fee und hast alle Wünsche frei und dann musstest du deinen Tag beschreiben. Wie sieht denn der Tag aus? Und ich habe so ziemlich genau das beschrieben, was wir heute machen. Ich habe dir gerade erzählt, ich komme gerade aus der Sauna. Wir treffen uns heute Abend mit Freunden. Wir waren heute früh schon unterwegs, frühstücken mit Freunden. Zwischendurch gibt es ein Interview. Wir arbeiten also auch ein bisschen. Also es ist einfach so ein Flow, ein Fluss des Lebens. Und das ist für mich Freiheit.
Und ist selbstbestimmt für dich das Gleiche wie frei? Da hat immer jeder
Selbstbestimmt.
so, ja, da hat immer jeder, also manche sagen, das gehört zusammen, aber manche haben da auch noch mal eine ganz andere Definition. Darum frage ich noch mal nach.
Ja, ich bin selbstbestimmt, deswegen, aber wäre ich nicht selbstbestimmt, würde ich mich unfrei fühlen, definitiv. Ja. Ich glaube, das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich sage mal, wenn man jetzt nur über diese Selbstbestimmtheit nachdenkt, das ist ein Aspekt der Freiheit, der dir genommen wird. Ja, es gibt ja dann noch andere Aspekte, sowas wie finanzielle Freiheit, gesundheitliche Freiheit. Viele sind ja gefangen in ihrem Körper, ja, weil sie eben nicht wissen, wie man sich ernährt oder wie man Sport macht oder wie man ein gesundes Leben lebt, ja. Also sind sie gefangen in ihrem Körper, in ihren Krankheiten, in ihren unbewussten, ich sag mal, Problemen, die man sich eigentlich alle von Hals schaffen könnte, wenn man einfach mal drüber nachdenkt und das macht, was die Gesunden machen. Ne? Da sind wir wieder bei dem, geht dorthin, wo die Menschen sind, die das erreicht haben, was du erreichen willst, und schon wird es ganz, ganz einfach werden. Also es gibt viele Aspekte von Freiheit, aber diese Selbstbestimmung ist, glaube ich, ein Aspekt, den du quasi brauchst, um wirklich diese komplexe Freiheit leben zu können. Also die Freiheit im Finanzen, die Freiheit in der Gesundheit, in der Familie, in die örtliche Freiheit und so weiter und so weiter. Aber eben auch die selbstbestimmte Freiheit, also dass du selbstbestimmt bist, ja.
Ja, also ich glaube, ich habe dich alles gefragt, was ich dich fragen wollte. Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas, was dir wichtig ist zu sagen, was ich vielleicht vergessen habe anzusprechen?
Ja, also vielleicht, das klingt immer alles so leicht, wenn man das jetzt so hört von jemandem, der das schon so lebt und man denkt, boah, war das easy. Nee, war es nicht. Es war schwierig, aber ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich vor uns gesagt habe. Man kann den ganzen Tag jammern, sich ärgern über die Dinge, die nicht gut gelaufen sind, sich ärgern über sich selbst und so weiter. Das ändert aber nichts. Ja. Besser ist es, wenn man so ein bisschen, also wir haben ja die Fähigkeit, die Macht in die Zukunft zu blicken und wir können sogar die Zukunft verändern, indem wir sie einfach angehen. Ja, indem wir einfach sagen, hey, wenn ich alles so lasse, wie es jetzt ist, dann wird in Zukunft, dann wird nächstes Jahr, werde ich genau hier sitzen, wo ich jetzt sitze oder hier stehen, wo ich jetzt stehe. Wenn ich aber jetzt was ändere, dann wird sich in Zukunft auch was ändern. Das heißt also, jeder ist ja der kann ja kreativ seine eigene Zukunft selbst erschaffen. Und das Einzige, was zwischen dieser positiven Zukunft und dem negativen Jetzt steht, ist eigentlich die Aktion. Also ist den ersten Schritt zu gehen. Ja? Und es sind noch niemals in der ganzen Geschichte riesengroße Dinge von heute auf morgen entstanden. Ja? Sondern die sind immer mit klitzekleinen Schritten entstanden. Das heißt, gewöhnt euch Routinen an. Also macht zum Beispiel, wenn es eine Meditation ist am frühen Morgen oder ich mache zum Beispiel Breathwork, also dass man einfach so eine Atemübung macht am frühen Morgen, dass man kleine Dinge im Leben ändert, die aber auf Dauer, also wenn man sie wirklich, sagen wir mal, 30, 60, 90 Tage ineinander macht, plötzlich zur Gewohnheit werden und plötzlich guckt man in einem Jahr zurück und denkt so, boah, mein Leben hat sich aber ganz schön positiv geändert. Wie kam das denn jetzt? Ja, einfach wenn man so kleine Dinge, die man eigentlich die ganze Zeit hört, die man jetzt auch wieder in dem Interview gehört hat und sagt so, ja, das müsste ich mal machen. Nee, mach's einfach mal. Trag es dir jetzt in den Kalender ein. Plötzlich klingelt früh der Wecker ein bisschen eher. Dann, oder abends oder was auch immer du jetzt vorhast. Und dann mach diese eine kleine Sache. Das kann ich nur empfehlen. Also macht die ersten Schritte und dann merkt ihr, das fängt dann plötzlich an, von ganz alleine weiterzugehen. Und plötzlich schafft man, guckt man in einem Jahr zurück und denkt so, wow, wie habe ich das denn gemacht? Einfach, weil man diese kleinen Schritte gegangen ist, ja. Die kleinen Schritte sind wichtiger als die großen.
Ja, da gibt es doch auch diesen Spruch, wo du in einem Jahr stehst, hängt von den Entscheidungen ab, die du heute triffst. Also,
Ja.
das, ja.
Ja, und Entscheidung ist vielleicht auch nochmal so ein Ding. Es gibt ja diese Volkskrankheit der Prokrastination, also sprich, ich tue lieber was anderes, was in meiner Komfortzone ist, als das zu tun, was ich eigentlich tun müsste, damit ich das bessere Leben habe. Da kann ich nur als Tipp geben, umgib dich wirklich mit den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst. Also, wenn du reich werden willst, guck, wo sind denn die Reichen? Ja, also in einem Golfclub oder was, oder wo hängen die denn ab? Und wenn du nicht rausfindest, wo die abhängen, dann überleg dir, was interessiert denn die Reichen? Und gründe halt, also so wie wir damals den Investmentclub gegründet haben. Also, mach irgendwas, dass du mit diesen Menschen zusammenkommst und dich mit denen austauschst. Das muss jetzt nicht bei dem Thema Geld sein, das kann auch bei allen möglichen anderen Themen sein. Aber sieh zu, dass du dich mit den Menschen umgibst, die so sind, wie du gerne sein willst. Ja? Und das heißt nicht bitte, dass du dich nicht mehr mit den Menschen umgibst, die jetzt dein Umfeld sind, ja? Sondern das heißt nur, dass du eben ein bisschen mehr Zeit mit anderen Menschen auch verbringst. Ja? Also das heißt, du musst nicht das eine aufgeben, um das andere zu bekommen, sondern du kannst einfach ja die Zeit auch flexibel einteilen. Und dann wirst du merken, dass du, ohne dass du ganz bewusst was tust, einfach durch dein Unterbewusstsein, weil du plötzlich mit diesen Menschen zusammen bist, die ganz anders reden, ganz anders sprechen, ganz anders denken, plötzlich kommst du selbst auch voran. Ja, und du weißt gar nicht, woran das liegt, eben weil du in diesem neuen Umfeld bist. Also das ist eigentlich der Hack überhaupt. Ja, geh einfach dahin, wo die sind, die so sind, wie du sein willst. Easy.
Ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir auch vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg für den Kongress. Und noch eine Sache, Dankeschön, dass du das auch machst, denn Ohne dich würde es jetzt vielleicht, der ein oder andere hat jetzt vielleicht durch dieses Interview das große Aha-Erlebnis gehabt und sagt, boah, ich ändere wirklich was jetzt in meinem Leben. Und da muss ich dir auch mal vom Herzen danken, dass du überhaupt sowas anstößt. Also das ist, also ohne dich würde es ja vielleicht jetzt die vielen Menschen, die das jetzt gesehen haben oder die auch die anderen Interviews sehen, vielleicht nicht dazu bewegen, etwas zu verändern. Das heißt also, vielen, vielen Dank, dass du das machst und ja, ganz viel Erfolg für deinen Kongress und ja, Dankeschön.
Vielen Dank. Ich danke auch euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Interview. Bis dann.
Tschüss.